Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt.
Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was ist Hebephrenie oder Hebephrenie-Schizophrenie? Es gibt ja verschiedene Formen von Psychosen. Eine Unterform ist eben der große Bereich der Schizophrenie und dann gibt es eben Unterformen der Schizophrenie, zum Beispiel die schizoaffektive Form oder die paranoide Form oder eben auch die hebephrene Form. Ja. Und die hebephrene Form ist komplett desorganisiert und komplett gefühlsunklar, instabil oder verflacht, kann man jetzt grob sagen. Ja. Im Unterschied zu einer schizoaffektiven sind Wahnvorstellungen bei der schizoaffektiven viel häufiger oder bei der paranoiden ist vor allem der Verfolgungswahn sehr ausgeprägt. Aber bei der Hebephrenen gibt es kaum Wahnvorstellungen. Aber das ist eigentlich die schwerste Form der Schizophrenie, wo man am schnellsten merkt, der Mensch ist total verrückt, ja? Weil er völlig unangemessen in seinen Emotionen ist. Also er fängt plötzlich an zu lachen, wo jeder sich denkt, wieso lacht er jetzt, ja? Oder er fängt tatsächlich an, aggressiv zu sein oder zu weinen oder irgendwelche negativen Emotionen völlig ungehemmt auszudrücken, wo sich überhaupt keiner auskennt, ja? Oder er ist komplett stuporös, um auf einmal wieder zu explodieren. Zudem reißen ihm die Worte ab, ja, er bricht mitten in den Sätzen ab, er denkt dann leise weiter, merkt aber nicht, dass er leise weiterdenkt, aber nicht mehr spricht. Man kann mit ihm ganz schwer kommunizieren. Also das ist wirklich eine ganz schwere Form der psychotischen Störung, also eine schwere psychiatrische Erkrankung, wo der Verlauf leider immer schlechter wird. Also das Hirn baut sich zunehmend mehr ab und es gibt da ganz wenig Heilungschancen. Das ist das Traurige an dieser schweren Form der Schizophrenie. Was kann man jetzt tun? Wie bei allen schizophrenen Patienten geht es darum, sie zu stabilisieren mit drei Dingen. Der erste Punkt, wie man sie stabilisieren kann, ist, dass man ganz langsam, ganz wenig und das ganz konsequent mit ihnen immer wieder tut. Dann lernen sie aber nur aus der Ferne und ganz weit, aha, das wird offenbar von mir erwartet. Ja. Ich kann es zwar nicht nachvollziehen als hebephrener Mensch, mir ist das auch wurscht, aber wenn es die anderen wollen, dann von mir aus mache ich's. Also so ungefähr. Es ist eine ganz komische, für uns Außenstehende, ganz komische Art, wie ich umgehe mit Erwartungen von der Umwelt an mich. Ich gehe nämlich fast damit gar nicht um. Ich gehe damit nur um, wenn ich sehr deutlich muss und wenn ich sehr deutlich merke, ich habe sonst... Das ist auch so schwierig, weil der hat kein Gefühl in dem Sinn, ne? Sondern wenn er halt einfach merkt, es irgendwie macht es für ihn Sinn. Aber genau, warum es für ihn Sinn macht, weiß man auch nicht. Und heute macht es für ihn Sinn und morgen wird überhaupt nicht. Und übermorgen ein Stück. Also das sind, das ist der erste Punkt, eben diese ganz klare, konkrete Struktur, die der einfach jetzt braucht, um einfach zu wissen, damit ich halbwegs angenehm leben kann, soweit ich angenehm leben will heute, muss ich das so und so machen. Ja? Muss ich in der Früh mir Zähne putzen? Ja? Muss ich mich gerade zum Tisch hinsetzen? Oder irgendwie sowas. Ja? Also Basics. Das ist der Schritt 1. Der Schritt 2 ist, es gibt so Phasen bei den Patienten, wo er ein Stück klarer ist. Ja? Und das Wichtige ist, wenn er da ein Stück luzider ist, ja, und ein Stück ansprechbarer ist oder länger zusammenhängende Sätze halbwegs normal formuliert, ist es total wichtig, ihn nicht zu überfordern. Nicht sich als gesunder Mensch zu denken, boah, na endlich, jetzt fahren gerade die Hirnbahnen gerade, jetzt tickt er gerade richtig und jetzt kann ich mit ihm endlich reden und kann ich ihn endlich ein paar Sachen fragen, die ich ihm eh schon dauernd fragen wollte. Hilft nichts, weil er es dann sofort wieder überfordert wird das Hirn und es verfährt sich dann quasi in den Hirnbahnen sofort wieder und es reißt sofort wieder ab. Das frustriert natürlich den Angehörigen oder die Bezugsperson enorm und er denkt sich, es geht gar nichts. Deshalb, wenn da so ein luzides Intervall ist, eher ihn sprechen lassen, was er dann eben spricht, versuchen nachzuvollziehen, worum es mir jetzt gerade geht, selber als Außenstehender sehr gut zu unterscheiden, ist das jetzt dann noch für ihn normal nachvollziehbar oder nicht. Das machen sie eh im Alltag, denke ich, automatisch. Und dann das herausnehmen, was vernünftig ist. Den Rest lassen. Wenn er sich mir zuwendet und Dinge fragt, dann möglichst einfach antworten und nicht aus der Emotion heraus sofort ihn wieder überschütten, weil dann ist meistens sofort wieder aus. Es gibt natürlich Medikamente, wo versucht wird, das irgendwie zu bremsen oder die Bahnen irgendwie besser zu strukturieren im Gehirn. Das funktioniert wechselnd gut, ja, und das ist eben auch die Aufgabe der Psychiater, da zu schauen, dass das gut funktioniert, halbwegs gut funktioniert, aber es ist schwierig einzustellen. Also Hebephrenie-Patienten sind schwierig, eben medikamentös einzustellen, von meiner therapeutischen Erfahrung her, und vor allem, das ist so volatil, also wenn man sie nicht zu stark sediert und sie sind wieder ein Stück wacher, kann sofort wieder ein komplett unangepasster emotionaler Ausbruch erfolgen, wo man einfach eine große innere Geduld und Gelassenheit braucht, um das auszuhalten. Dritter Punkt, was ich tun kann bei hebephrenen Patienten, ist innerlich ihnen versuchen zu folgen, ohne sie verstehen zu müssen. Also es ist eine eigene Welt, in die ich eintauchen kann. Ich habe längere Zeit mit einem hebephrenen Patienten auf einer Akutpsychiatrie gearbeitet, und es war dann im Laufe der Zeit schon klar, was er will. Und das Spannende ist, das sind ganz, ganz wenig Bedürfnisse. Es war dann irgendwann klar, dass er zum Beispiel am Vormittag immer in das Kaffeehaus gehen will, um dort einen Kaffee zu trinken und eine zu rauchen. Ja, das war ihm irgendwie wichtig. Aber er konnte es nicht sagen. Er hat auch nicht recht gewusst, ob er das jetzt will oder nicht will. Er hat das dann irgendwie verklausuliert, formuliert, ist auch über Umwege und immer, das ist auch cool, immer einen anderen Weg dann zum Kaffee gegangen. Aber ich habe es dann nachher schon gewusst, und ich habe schon gewusst, ja, warum auch immer will er heute den anderen Weg nehmen und wieder einen anderen. Er hat alle Wege gekannt, also für ihn war das jetzt nichts Überraschendes Neues. Und er hat auch eine eigene Form der Intelligenz gehabt. Er hat schon gewusst, wie er gehen will, ja. Und das sind auch so manchmal solche magischen Rituale. Er muss da um vier Ecken gehen oder so, und dann erst ist es erlaubt, einen Kaffee zu trinken oder so. Da gibt's dann auch solche nicht nachvollziehbaren Rituale, wo er irgendwie auch immer hängen bleibt, die er aber am nächsten Tag wieder überhaupt nicht hat, weil er sie entweder nicht für wichtig findet oder sich gar nicht erinnern kann dran. Also es ist einfach eine schwere Störung im Gehirn, wo man auch nur davor auch stehen kann und sagen kann, es ist okay, so wie es ist, ich werde das jetzt deshalb nicht verbessern. Kleine Erfolge sind Riesenerfolge. Das Graswachsen hören, sagt man bei schizophrenen Patienten, ist immer ein wichtiger Punkt. Aber was heißt das Graswachsen hören? Im Prinzip heißt es, innerlich zu akzeptieren, dass der Mensch nicht mehr ein klares, strukturiertes Denken haben wird oder erlernen wird. Und das tut natürlich weh als außenstehender Angehöriger, wenn ich mir denke, das ist nicht mehr möglich und ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Das braucht zu viel Energie, das braucht zu viel Kraft, und ich verstehe da jeden, der sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss den in ein Heim geben. Ja? Und in einem Heim wird er meistens dann nicht mehr gefördert und versumpert, sagt man in Österreich. Also er wird einfach nicht mehr, weil er nicht mehr gefördert wird, wird er deshalb kognitiv auch immer schlechter und emotional immer schlechter und sozial immer mehr vereinsamter und so. Das ist schon eine große Not für diese Menschen, weil sie, weil man mit ihnen eben gar nicht reden kann. Bei anderen schizophrenen Erkrankungsformen gibt's ein bisschen einen Anknüpfungspunkt noch. Bei den Schizoaffektiven tut man sie noch leichter bei manchen, bis man halt dann wieder die volle Breitseite kriegt. Ja. Aber bei der hebephrenen Form ist ganz wenig möglich. Also je klarer, desto besser, je einfacher, desto besser, und je weniger Erwartungen ich daran habe, desto besser. Ja, ich als außenstehende, gesunde Bezugsperson. Das sind so die Dinge, die ich mitgeben kann. Ich weiß, es ist wenig, es tut mir auch leid, dass es so wenig ist. Ich wünschte, ich hätte da mehr. Wenn Sie mehr Ideen und mehr Tipps haben, dann gerne in den Kommentaren unten reinschreiben, bin ich sehr froh drüber. Es ist eine schwere Erkrankung, Gott sei Dank sehr selten. Und all diejenigen Angehörigen, die jemand betreuen, der so ist, viel, viel Kraft, alles Gute für Sie und viel Geduld.
Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog reinhardpichler.at kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.